Innovatives Planen, Bauen und Umbauen kann CO2-Emissionen sparen und Müll vermeiden. Kreislaufwirtschaft und Urban Mining sind dafür wichtige aktuelle Konzepte. Warum die Rohstofflager der Zukunft bereits gebaut sind, das diskutieren heute zwei Gäste, der Nachhaltigkeitsexperte Steffen Keinert und Ralf Pietsch vom Abbruchverband Nord.
Das ist seit über 30 Jahren Realität. Das Recycling von mineralischen Rückbauprodukten ist lange vor der UN-Vorschrift aus 2007 Realität, wird praktiziert und von daher ist das Rohstofflager erkannt und wird genutzt.
Was mir spontan als schwierig einfallen würde, sind, glaube ich, EPR, also WDVS-Systeme, die kunststoffbasiert sind, einfach weil es momentan sind sie eigentlich nicht richtig irgendwie recycelfähig. Ich weiß, es wird dran geforscht, also die auch wieder zu verflüssigen. Es ist ja im Prinzip verfestigtes Rohöl, also eigentlich ein kostbarer Stoff.
Man muss vielleicht ganz klar sagen, eines der großen Probleme im Sektor Bau ist der Faktor Zeit. Wir haben es mit so gestreckten Zeitabläufen zu tun. Wir planen Gebäudelebenszyklusanalyse als Maßstab 50 Jahre. Keiner weiß, was in 50 Jahren ist. Hast du völlig recht.
Urban Mining, Rohstofflager der Zukunft. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Rohstoffkreisläufe helfen, um Nachhaltigkeit im Bauen und Wohnen deutlich zu verbessern. Heute geht es um Urban Mining, also die Rückgewinnung und Wiederverwendung von Rohstoffen aus bestehenden Gebäuden. Welche Chancen bietet das und was muss passieren, damit in Zukunft wirklich mehr Urban Mining gelingt, Rohstoffe also wiederverwendet werden, statt auf der Deponie zu landen? Dazu diskutieren jetzt zwei Experten, Steffen Keinert vom Bauträger BUWOG und Ralf Pietsch, Geschäftsführer vom Abbruchverband Nord, ein Fachverband der Branchen Rückbau, Sanierung und Recycling. Aufgezeichnet haben wir im Rahmen des Summits 80 Sekunden Neues Bauen. Und bevor wir starten, noch ein Hinweis. Mehr zu den Aktivitäten der BUWOG, zu aktuellen Bauprojekten und neuen Wohnungen gibt's auf buwog.com. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast für weitere Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und nachhaltiges Bauen. Und damit zum heutigen Thema und Mike Neumann.
Mein erster Gast ist Experte für Kreislaufwirtschaft bei der BUWOG Bauträger GmbH. Eine Vonovia-Tochter mit rund 55.000 Wohneinheiten in Bau und Planung. Er denkt Gebäude von Anfang bis Ende. Von der ersten Planung bis zu der Frage, was aus dem Material wird, wenn das Gebäude irgendwann nicht mehr steht. Herzlich willkommen, Steffen Keinert. Hallo Steffen.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Und mein zweiter Gast ist Ralf Pietsch, Geschäftsführer des Abbruchverband Nord e.V., einem Verband, der die Abbruch- und Rückbaubranche in Norddeutschland vertritt. Was nach außen wie das Ende eines Gebäudes klingt, ist für Ralf eigentlich der Anfang eines neuen Materialkreislaufs. Schön, dass du da bist, Ralf.
Moin.
Hi, moin. So, und wir steigen auch ein. Urban Mining, der Begriff, die Idee, dass unsere Städte riesige Rohstofflager sind. Ist das Vision oder schon Realität, Ralf?
Das ist seit über 30 Jahren Realität. Das Recycling von mineralischen Rückbauprodukten ist lange vor der DIN aus 2000 oder der UN Vorschrift aus 2007 Realität, wird praktiziert und von daher ist das Rohstofflager erkannt und wird genutzt.
Okay. Und wie vollständig wird das denn schon genutzt, Steffen?
Ich glaube, es wird noch nicht so vollständig genutzt. Das hängt ein bisschen zusammen mit der allgemeinen Norm oder der Gesetzeslage, dass wir Baustoffe, die wir rückbauen, eigentlich nicht wieder in hochwertige Produkte einbauen können, sondern eigentlich eher downcyclen müssen, Beispiel Betonrecycling, was dann eher dazu genommen wird, abgesehen vom Stahlanteil, eher dazu genommen wird, zum Beispiel Straßenunterbau zu machen. Da ist also Luft nach oben.
Da ist viel Luft nach oben, da gehen wir auch mehr ins Detail. Und du nickst und schüttest teilweise den Kopf. Wo möchtest du ergänzen?
Ja, ich finde, der Recyclingbeton ist ein guter Weg. Klar, wenn wir Baustraßen lose aufschütten, wie du es ansprichst, um neue Windräder zu bauen, das ist ein Downcycling, das ist nicht das, was wir am Ende wollen. Mhm. Aber wenn ich ein Material im Beton ersetze durch einen sogenannten Ersatzbaustoff, der auch geprüft ist, dann ist das ein hochwertiger Einsatz. Und wir brauchen eigentlich nur noch mehr Nachfragen nach diesem RC-Beton.
Okay, da gehen wir später vielleicht nochmal drauf ein. Wir haben, ihr wisst, wir haben die KI gefragt, wenn man Ralf und Steffen in einen Podcast steckt und euch beiden Fragen stellt zu Urban Mining, welche Fragen würde eigentlich die KI erwarten, dass besonders relevant sind? Und die möchte ich euch gerne stellen. Der erste Block zum Thema Materialseite, der ist an dich, Steffen, adressiert. BUWOG baut bundesweit Neubauten, Quartiersentwicklungen, Holzbau. Wie stark denkt ihr denn schon beim Bauen daran, was in 50 Jahren mit dem Material passiert? Oder ist es eher noch selten Standard in der Projektentwicklung?
Wir denken eigentlich schon von Anfang an, was mit dem Material passiert. Ich müsste aber fast eine Flugebene höher gehen. Und zwar, wir sind ja nachweispflichtig, reportingpflichtig bezüglich der EU-Taxonomie. In der EU-Taxonomie wird die Kreislaufwirtschaft auch adressiert, und zwar über eine relativ neue Norm. Das ist die ISO 20887 und die ist in zwei Abteilungen gegliedert. In der ersten geht es um Adaptierbarkeit, was bedeutet, Gebäude, zum Beispiel nutzungsneutrale Grundrisse zu gestalten oder eine Umbaubarkeit oder Anbaubarkeit zu untersuchen. Und die zweite Abteilung ist, da geht es dann wirklich um das Material selber. Also wie ist das verbaut? Kommt man leicht ran? Kann man das lösen? Ist es beschichtet oder nicht? Das wäre dann so ein spezielles Urban Mining System. Und warum denken wir auch in diesen zwei Kategorien? Weil wir ja Bestandshalter sind. Das heißt, unsere eigentliche Idee ist es, dass wir was bauen, was nicht nach 50 Jahren abgerissen werden muss, sondern was wir eigentlich länger im Kreislauf halten können, so dass wir zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt zu der Frage der Material, Demontage und Weiter- oder Wiederverwendung kommen.
Super, perfekter Anschluss an dich, Ralf. Du siehst ja täglich, was beim Abriss passiert. Welche Materialien sind denn heute schon wirtschaftlich rückgewinnbar und bei welchen hapert es noch am meisten? Mal ganz allgemein.
Also generell gut wiederverwertbar, in erster Linie Stahl. Glas würde auch gut funktionieren. Die Nachfrage ist geografisch unterschiedlich, aber vorhanden, sogar von Herstellerseiten. Und Mineralik funktioniert auch sehr gut, eben wie gesagt im Erbeton. Wir haben in der Gewerbeabfallverordnung 10 Fraktionen von Material, die zwingend getrennt werden müssen. Und die lassen sich überwiegend auch sehr gut wiederverwerten. Insofern glaube ich, dass der Grundstein dafür gelegt ist und auch umgesetzt wird.
Und warum ist die Frage bei Glas lokal unterschiedlich?
Das liegt einfach an der Logistik. Logistik ist bei Reuse und Recycling ein total spannendes Thema, vor allen Dingen beim Reuse von Bauprodukten. Und die Glashersteller haben ein Interesse am Flachglas, also den Glasscheiben, um die wieder einzuschmelzen. Das lohnt sich aber nur, wenn es sortenrein und in großen Mengen passiert. Und das wiederum geht natürlich in Ballungsgebieten besser, wo man Sammelzentren betreiben kann und weniger in ländlichen Regionen, wo einfach die Massenströme zu gering sind. Und wenn ich sie dann wieder irgendwo hinfahren muss, um die dort eben zu bündeln, dann stoßen wir wieder an Grenzen der Nachhaltigkeit. Deswegen ist da halt regionsbedingt ein Unterschied.
Okay, Frage an euch beide. Gibt es denn Materialien oder Bauweisen, bei denen ihr sagt, Finger weg, das ist heute schlicht nicht recyclingfähig, obwohl es vielleicht als modern gilt?
Was mir spontan als schwierig einfallen würde, sind, glaube ich, EPS, also WDVS-Systeme, mit, die kunststoffbasiert sind, einfach weil es momentan sind sie eigentlich nicht richtig irgendwie recycelfähig. Ich weiß, es wird dran geforscht, also die auch wieder zu verflüssigen. Es ist ja im Prinzip verfestigtes Rohöl, also eigentlich ein kostbarer Stoff. Das ist aber eine sehr frühe Forschungsphase. Deswegen würde ich immer denken, da lieber die Finger von lassen, lieber auf einen mineralischen oder silikatisch basierten Dämmung umzusteigen, weil die kann man bereits heute einfach praktisch wieder zurückschmelzen, wie beim Glas auch, und wieder neu aufpusten.
Also man kann generell sagen, alle Verbundsysteme sind schwierig zu trennen. Wir brauchen sortenreine Stoffströme fürs Reuse und fürs Recycling vor allen Dingen. Und da sind halt Verbundmaterialien eben schwierig. Und insofern ist die nächste Frage auch, wie ist die Trennbarkeit beschaffen? Also wenn man einen Materialmix erzeugt, er sich aber gut trennen lässt, weil er, was weiß ich, geschraubt, gedübelt ist, ja, Holzdübel zum Beispiel, spannendes Thema, dann ist dagegen nichts einzuwenden, weil nachher eine Trennbarkeit gut machbar ist. Du hast es angesprochen. Ja. Das ist aber ein Thema Produktdesign für die Zukunft. Das wird die nächsten 50 Jahre keine Rolle spielen, sondern erst mit den Gebäuden, mit den Produkten, die wir jetzt neu designen.
Ja, okay. Du wolltest noch was ergänzen, ja?
Also ich würde immer eines gerne ergänzen, wenn wir darüber reden, dass wir heute bauen und in 50 oder 80 Jahren, also in einem Zukunftsszenario, die demontieren und die Materialien wiederverwenden, finde ich es immer auch wichtig, sich vorzustellen, dass natürlich die Technologien in 50 oder 60 Jahren viel weiter sein werden. Also Dinge, die wir heute schwer Sorten reintrennen können, dann vielleicht schon besser Sorten reintrennen können. Das muss, ich finde, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Ich bin da zukunftsgläubig.
Okay. Also
fortschrittsgläubig.
Man muss vielleicht ganz klar sagen, eines der großen Probleme im Sektor Bau ist der Faktor Zeit. Wir haben es mit so gestreckten Zeitabläufen zu tun. Wir planen Gebäudelebenszyklusanalyse als Maßstab 50 Jahre. Mhm. Keiner weiß, was in 50 Jahren ist. Hast du völlig recht. Man hat Asbest ja nicht eingebaut, um Menschen zu schaden, sondern weil man damals dachte, ist ein toller Werkstoff. So, heute wissen wir es besser. Was wir heute einbauen, kann in 20, 30 Jahren plötzlich auch Gefahrstoff sein. Wir wissen es nicht.
Okay. Ich unterbreche euch beide gerne. Und zwar zum Thema speziell einzugehen, Kreislaufwirtschaft. Erste Frage an dich, Ralf. Der Abbruch galt lange als das Ende eines Gebäudes. Heute sprecht ihr von selektivem Rückbau. Was hat eigentlich diesen Perspektivwechsel ausgelöst und wer treibt ihn gerade am stärksten?
Der Perspektivwechsel ist, glaube ich, ausgelöst worden, weil man in Nachhaltigkeitsbestrebungen und auch über Taxonomieüberlegungen erkannt hat, dass Kreislaufwirtschaft das Maß der Dinge ist. Das gab es ja schon mal, das ist ja nichts Neues. Ja. Nach dem Krieg hat man mit alten Steinen gebaut und vor 1000 Jahren die Römer nicht anders. Also das ist nichts Neues, aber es ist halt wieder entdeckt worden. Warum? Ich persönlich glaube eben, Nachhaltigkeitsaspekte waren wichtig, mittlerweile auch geostrategische Überlegungen. Mhm. Können wir Material nutzen, das wir schon im Land haben? Oder müssen wir das immer von irgendwo erst ranfahren? Und wer bespielt es ganz stark? Natürlich zum einen Politik, die es verlangt, aus meiner Sicht auch etwas stärker unterstützen könnte. Und wir natürlich, weil wir auch sagen als Verband, wir haben das Material. Wo ist der Markt? Wo sind die Leute, die es uns abnehmen? Wir könnten viel mehr in den Markt einbringen, wenn die Nachfrage da wäre. Denn das Material haben wir.
Und wie müsste man diese Nachfrage erzeugen?
Wir müssen einfach Recyclingprodukte und auch Reuse-Produkte attraktiver machen. Das heißt, wir brauchen rechtssichere Rahmenbedingungen, um ein Bauprodukt wieder einbauen zu können. Sonst wird es kein Fachplaner machen. Und wir müssen natürlich auch ein Auge drauf haben. Das ist in Zeiten von Wohnungsknappheit schwierig, wie die Preisdifferenz zwischen neuen Produkten und Recyclingprodukten ist. Wir haben eine Ersatzbaustoffförderordnung, die sorgt für qualitative Standards. Es ist aber immer noch teilweise ein Ticken teurer, so dass neues Material bestellt wird. Und da brauchen wir eine Antwort.
Ja, Angebot und Nachfrage, stimme ich dir zu. Ich glaube, dass es tatsächlich aber noch rechtlichen Handlungsbedarf gibt. Und zwar hinsichtlich der Wiederverwendbarkeit von Baustoffen. Ich erinnere an die Statik. Also wenn ich einen Ersatzbaustoff nehme und ich möchte den wieder neu verwenden, gerade für statisch relevante Elemente, dann muss es Prüf- oder Nachweisverfahren geben, die es dem Statiker, dem Tragwerksplaner ermöglichen, das auch zu rechnen. Und ich glaube, das gibt es momentan nicht richtig. Auch wenn man sich die Bauproduktenverordnung, ist es glaube ich die EU, anguckt, wird auf Recycling eingegangen, aber immer für nicht tragende Bauteile. Und wenn wir so die Material- und Energieverbräuche angucken, also für die Materialien, die im Haus verbaut sind, dann fließt doch das größte Material, die meiste Energiemenge in die tragenden Bauteile. Deswegen, aber korrigiere mich besser, wenn du da mehr Bescheid weißt, glaube ich, da müssten die Normung müsste darauf noch reagieren besser.
Also es ist völlig richtig, die Rahmenbedingungen für einen rechtssicheren Einsatz von Reuse, von Bauprodukten ist einfach schwierig. Ich nenne mal drei Schlagworte. Abfallbegriff, ja, habe ich keine individuelle Anschlussnutzung zum Zeitpunkt des Ausbaus, wird es erstmal per se Abfall. Das zweite, das hast du richtig angesprochen, die Bauprodukteeigenschaft. Ja, ich baue einen Stahlträger aus, 10 Meter lang, ich kann die Schrauben nicht lösen, ich nehme einen Schneidbrenner, dann ist auf jeder Seite 10 Zentimeter kürzer. Ist das noch das alte Bauteil? Nein, ich brauche eine bautechnische Zulassung. Das ist ein Problem. Und Logistik. Ja, wie kriege ich das Material aus dem Spenderobjekt ins Empfängerobjekt, ohne es von Hamburg nach München zu fahren. Das sind Themen, die wir lösen müssen und für die wir noch nicht die optimalen Antworten haben. Also muss man leider sagen, und das bremst eben diesen Reuse-Kanal, wenn Recycling seit über 30 Jahren funktioniert, rechtssicher funktioniert, Ersatzbaustoffverordnung, kann man gut oder schlecht finden, aber es ist ein Weg in eine bessere Qualität des Materials, da ist es einfacher.
Okay. Und Stichwort optimal, Steffen, habt ihr denn schon konkrete Buwok-Projekte erlebt, wo Urban Mining wirklich sehr gut funktioniert hat? Also wo Material aus einem Abbruch direkt wieder in ein neues Gebäude geflossen ist? Und wenn ja, welche?
Wir haben tatsächlich ein, wie ich sagen würde, Leuchtturmprojekt bei der Buwok. Und das ist unsere Zentrale in Wien. Okay. Die ist ja neu gebaut worden und auf diesem Grundstück stand vorher ein anderes Gebäude. Und da wurde wirklich der umfassende Versuch unternommen, also möglichst viel Material zu entnehmen, teilweise auch Bauteile oder Bauelemente, wie zum Beispiel Fenster oder Türen, und die in das neue Gebäude einzuplanen. Das ist, glaube ich, schon ein Leuchtturmprojekt, aber man muss natürlich fairerweise sagen, es ist auch eine Art Pilotprojekt gewesen, um einfach mal die Grenzen des Machbaren zu erforschen eigentlich, ist aber natürlich noch nicht alltagsfähig.
Okay, aber schon mal das erste Leuchtturmprojekt ist schon vorhanden. Und wir hüpfen weiter zu Block 3, Systemfrage, was muss sich ändern, schon fast als Abschluss. An beide, was muss sich denn strukturell ändern? Sie haben einige Dinge schon genannt, damit Gebäude in eben zum Beispiel 50 Jahren sauber demontierbar sind. Und zwar vor allem auch regulatorisch und planerisch oder auch vielleicht in den Köpfen der Menschen.
Wir müssen lösbare Verbindungen von Bauteilen nutzen, gerade weil wir heute nicht wissen, ob Bauteile in Zukunft wiederverwertet werden sollen oder können. Also Beispiel Asbest. Mhm. Lösbare Verbindungen sind, glaube ich, ganz wichtig. Und ich denke, das zweite, unser Mindset muss sich ändern. Bauen ist nicht nur maximal umbauter Raum zu minimalen Kosten, sondern Bauen ist auch immer etwas, was mit sozialer Verantwortung zu tun hat. Das Bauhaus hat das damals wunderbar vorgelebt. Man hat zusammen auch mit den Kindern was gemacht. Es gab Kultur, Essen und andere Veranstaltungen. Es war eben etwas Soziales damit bei. Und ich glaube, wenn wir das wieder zurückgewinnen, dann würden wir auch eine andere Wertschätzung für das Bauen entwickeln. Und es so bauen, dass es für die anderen nachfolgenden Generationen besser nutzbar ist. Mhm.
Steffen, was muss sich ändern, strukturell, regulatorisch, planerisch?
Ich würde an dem Punkt eigentlich mal anknüpfen an dem, was du gesagt hast, an der Demontierbarkeit. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Es gibt tatsächlich auch ein paar ganz gute Beispiele. Ein Wohngebäude, das Wohnregal, das in Berlin, ein Wohngebäude, das ist tatsächlich aus Betonfertigelementen gebaut. Und zwar ähnlich, wie man eine Industriehalle baut. Die sind zusammengefügt und sind wirklich demontierbar. Und deswegen, also die Demontierbarkeit, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube auch da, wir versuchen ja immer in Kaskaden zu denken, also erster Schritt geringer Aufwand, großer Nutzen, bis wir dann wirklich auf die, sag's mal, atomare Ebene kommen. Ja. Und da ist für uns eben das serielle Bauen auch ganz wichtig, was ja bedeutet, dass wir aus vorgefertigten Bauteilen, also Wandelementen, Deckenelementen, ein Haus zusammensetzen. Mhm. Und im Idealfall würden wir in einem ersten Schritt der Demontage, könnten wir das Haus so, ich sage mal, wieder auseinanderschrauben und die Elemente, die Bauteile an neuer Stelle wieder aufbauen. Ja. So könnten wir den Lebenszyklus in einem ersten Schritt, also den Lebenszyklus des Materials selber in einem ersten Schritt verlängern. Bis es irgendwann nicht mehr funktionieren würde. Und dann könnten wir in dem letzten Schritt eigentlich auf die Materialebene kommen.
Vielleicht da einen ganz konkreten Einblick. Buwok plant ja mindestens 20% Holzbau. Das ist für Urban Mining ein besonders interessanter Materialpfad. Ralf, kannst du einordnen, was mit Holz beim Abbruch denn genau passiert?
Also man muss ganz klar sagen, das überwiegende Holz wird wohl thermisch verwertet. Warum? Es gibt eine Altholzverordnung mit Holzklassen. Mhm. Und so wie das Holz in irgendeiner Weise beschichtet ist, ist es grundsätzlich für eine Anschlussnutzung, eine hochwertige Anschlussnutzung, nicht mehr geeignet. Ich weiß, es gibt Trickbrick zum Beispiel, die versuchen das jetzt. Genau. Aber es geht eigentlich nur mit Leimverbindern, die wirklich unbehandelt sind. Und das ist die ganz, ganz große Ausnahme. Und ich gebe auch zu bedenken, dass Holz spannend ist, aber nicht die Lösung. Denn um ein verbaubares Stück Holz zu generieren, habe ich viel Verschnitt. Ich habe die Rinde am Stamm, ich habe die Wurzel und ich habe die Krone. Mhm. Alles setzt CO2 frei, um baubares Holz aus dem Stamm zu gewinnen. Von daher bin ich persönlich der Meinung, Holz ist eine coole Geschichte, aber er wird aus meiner Sicht etwas überbewertet.
Die modernen Holzbauteile, zum Beispiel ein Brettsperrholzbinder oder irgendwie eine CLT-Platte, ist natürlich ein hochtechnisiertes Produkt. Und das könnte man sehr gut tatsächlich rückbauen und dann wieder neu verwenden. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, Entschuldigung, dass ich auf den Holzbau eingehe, aber es ist richtig natürlich, dass Teile des geschnittenen Baumes nicht in die Holzproduktion gehen, aber das geht natürlich trotzdem in eine Verwertung. Da werden zum Beispiel teilweise Platten draus gemacht, es wird irgendwie es wird Papier draus gemacht oder es werden auch Brennstoffe draus gemacht, sowas wie Pellets oder irgendwas. Deswegen wird von dem Baum selber wird eigentlich ein sehr großer Prozentsatz auch wirklich genutzt.
Es ist jetzt nicht meine Mindermeinung. Die Meinung kommt von Professor Dr. 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 Sobeck von der Sobeck AG, der das also sehr, sehr offensiv auch vertreten hat in Veranstaltungen und mahnt doch eigentlich nur dazu, dass wir alle Dinge, die wir neu anpacken, auch kritisch hinterfragen. Aber an einem Punkt bin ich sofort bei dir. Einfach mal machen. Also wir müssen mal anfangen und nicht so viel diskutieren.
Aber einen Punkt zu Herrn Sobeck. Tut mir leid, dass ich nochmal eingrätschen muss. Herr Sobeck ist ja Mitinhaber von Aktivhaus. Ja. Und das ist ein serieller Hersteller für Holzhäuser. Ja. Also Herr Sobeck weiß, glaube ich, schon, wann er von thermischer Verbrennung spricht und nicht. Da würde ich so ein bisschen gegenhalten.
Gut, das ist spannend. Ja, spannender Diskurs. Ich habe eine letzte Frage noch an Sie beide, eine vorletzte. Erst an dich, Ralf. Der Abbruchverband ist ja kein klassischer Bauverband. Trotzdem seid ihr plötzlich ein sehr gefragter Partner. Laut KI. Was erwarten Entwickler und Planer von euch, was ihr bisher vielleicht gar nicht erwartet habt?
Also ich sage ja mal etwas flapsig, die Rückbaubetriebe sind die Speerspitze der Kreislaufwirtschaft im Sektor Bau. Mhm. Denn wir haben den ersten Zugriff auf das Material. Wir entscheiden, ob das Material sortenrein ist und wieder genutzt werden kann oder nicht. Das ist eigentlich, sage ich mal unsere Kernbotschaft. Und weil wir das können, sind wir, glaube ich, auch ein gefragter Ansprechpartner. Nur da muss man der KI leider auch sagen, die Praxis ist leider eine andere. Die Rückbaubetriebe sind die ersten auf der Baustelle und die letzten, die beauftragt werden. Das heißt, wir arbeiten in einem sehr kleinen Zeitfenster. Und knappe Zeit ist für Reuse und Recycling eine ganz, ganz schlechte Hilfestellung. Mhm. Und da ist einfach das, was wir forcieren wollen, ist die Kommunikation mit Fachplanern, um frühzeitig eingebunden zu werden, um so Anschlussnutzungspotenziale aufzuzeigen und gemeinsam auszunutzen.
Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich würde mich auch zur folgenden These hinreißen lassen. Die These ist, dass also die Menschen, die aktuell aktiv sind in der Bauwirtschaft, ja noch aus einer Zeit kommen, in der Materialien eigentlich, ja, man kann sagen, grenzenloser zur Verfügung gestanden haben. Ich habe aber das Gefühl, wenn ich so in die Unilandschaft gucke, dass die Frage Kreislaufwirtschaft, Urban Mining und so weiter, Nachhaltigkeit, auch Resilienzfähigkeit, ganz interessant ist für die jungen Menschen. Und ich vermute, und das hoffe ich auch, dass einfach mit einer kommenden Generation oder die Generation der jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt ja schon auf dem Weg sind, sich das Bewusstsein verstärkt und sich das dann auch irgendwann niederschlagen wird in der wirklich Baurealität.
Das wird es ganz bestimmt. Wir sind auch unterwegs mit Vorträgen und Veranstaltungen. Wir sehen, dass im Ausbildungsbereich bei Universitäten die Nachfrage einfach enorm am Thema Kreislaufwirtschaft zunimmt. Und insofern würde ich deine Zuversicht teilen.
Steffen, letzte Frage noch an dich. Wenn du einen einzigen Hebel benennst, der Urban Mining oder Kreislaufwirtschaft in Deutschland wirklich skalierbar macht, was wäre das?
Nutzungsneutrale Grundrisse. Einfach im Sinne dessen, ein einmal gebautes Objekt möglichst lange am Leben zu erhalten oder nutzungsfähig zu halten.
Alles klar, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden sehr herzlich. Oder bei euch beiden. Steffen Pietsch, Abbruchverband Nord e.V., herzlichen Dank. Und Steffen Keinert, Kreislaufwirtschaftsexperte bei BUWOG GmbH. Dankeschön.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, das war unsere Sonderfolge im Rahmen von 80 Sekunden Neues Bauen. Mike Neumann diskutierte mit den beiden Experten Steffen Keinert und Ralf Pietsch. Zwei weitere Podcast-Folgen, die ebenfalls interessant sein könnten, darf ich noch empfehlen. Folge 76, Nachhaltiges Bauen mit Kalamitätsholz, im Interview Levin Fricke von TrickBrick, ein Innovationsunternehmen, das den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat. Und zum Thema experimentelles Entwerfen und klimagerechte Architektur spricht in Folge 66 die Professorin Susanne Bronson. Informationen zu den Aktivitäten der BUWOG und zu den aktuellen Bauprojekten und Wohnungen gibt es auf buwog.com. Und wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast für mehr Themen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und nachhaltiges Bauen. Das war's für heute. Am Mikrofon war Michael Dewey. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.